Das Thema Anleihen ist im Moment wieder in aller Munde. Viele interessieren sich wieder für das Thema Anleihen. Ist ja auch ein bisschen spannender geworden, aber so einfach sind die Anleihen ja am Ende dann doch nicht. Und deswegen will ich heute mal in einem, ja, Quick Talk mit einem Experten darüber reden. Und ich habe zu Gast, da freue ich mich sehr, den Ali Masawa von Investor, Geschäftsführer von Investor. Und an Investor könnt ihr euch wenden, wenn ihr Provision sparen wollt bei Fonds, ne, wenn ich es richtig sage. Ich sage herzlich willkommen. Hallo Ali.
Ja, grüß dich, Thomas.
Hi.
Nett, dass ich
Habe
hier sein darf.
ich,
Danke für die Einladung.
aber sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil du kannst immer etwas Licht ins Dunkel bringen. Und jetzt reden wir ja mal über das Dunkel in der Anleihewelt, beziehungsweise glaube ich schon, dass es da viele gibt, die da nicht so wirklich durchblicken und wie gesagt, nochmal etwas näher sich mit dem Thema beschäftigt, kommen da auch ein paar Fragen. Generell, das Thema Anleihen ist wieder etwas spannender geworden und du selbst sagst auch, die Anleihewelt war so in der Vergangenheit, wird aber künftig anders sein. Und vielleicht erklärst du uns mal kurz, was du damit meinst und ja, was das für die Anleger bedeutet.
Ja, es ist eine völlig neue Welt, um es auf den Punkt zu bringen. Ich meine, wir wissen alle, der Zins ist wieder da und das hat immense Folgen. Das hat Folgen erstmal unmittelbar, dass vielleicht sogar die Sparkassen anfangen, ein bisschen der Konditionen
Meinst
auf
du
die
wirklich?
Sparbücher weiterzugeben an die Anleger und dass das nicht alles, dass nicht quasi die Nullzinsphase bei Sparkassen, Volksbanken und anderen Banken verbleibt. Das heißt, Anleger können mit Zinsen rechnen. Ich bin jetzt kein Sparbuchfan, deswegen würde ich sagen, wir reden über Geldmarkt, wir reden über Anleihen, Fonds wie ETFs und die sind einfach attraktiv geworden, weil es gibt einen Basiszins. Das heißt, das, was wir 10 Jahre und länger nicht hatten, weil die EZB und die anderen Notenbanken weltweit Zinsen auf Null und teilweise darunter gesenkt haben, die Welt hat sich geändert. Die EZB und gerade die Fed in den USA haben die Zinsen erhöht. Und das bedeutet, dass man jetzt wieder einen risikolosen Zins hat, der einfach eine wirklich sehr ordentliche Rendite verspricht. Also warum, vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und überlegen, warum war das so? Die Inflation ist angestiegen und deswegen haben die Notenbanken massiv auf die Bremse gedrückt. Und so wie es im Moment sich auslässt, waren diese Bemühungen durchaus erfolgreich. Das heißt, die Inflation sinkt. Das heißt, man hat real positive Renditen, auch wenn man in ganz kurze Laufzeiten geht oder gerade
So
wenn
ist
man in
es.
kurze
Ja.
Laufzeiten geht.
Das ist ja alles sehr schnell passiert, ne? Dieser Zinsanstieg war ja rasend schnell. Und das ist ja auch vielleicht das Erste, was einem auffällt, wenn man sich nach Fonds umschaut, nach Anleihefonds oder Anleihe-ETFs. Wenn man in die Vergangenheit schaut, sieht man ja eher schlechte Kursentwicklung. Das könnte einem ja etwas verunsichern im ersten Moment. Wie sollte denn jetzt so jemand vorgehen, der vielleicht den ersten Anleihe-ETF oder Anleihefonds kaufen will? Wie geht man da am besten vor?
Naja, im Grunde muss sich der Anleger, wenn er überlegt, warum Anleihen, muss er eigentlich so vorgehen, dass er sein Portfolio im Blick hat. Ich meine, das war früher wirklich sehr schwer zu begründen, dass man jemandem sagt, du musst jetzt Anleihen kaufen. Im Portfolio-Kontext ist es wichtig, auch wenn die Anleihen dir nichts abwerfen und auch wenn der Wert der Anleihen durch die Inflation, die zwar nicht besonders hoch war, aber da gab es ein bisschen Teuerung, also mit der Perspektive, keine Rendite zu machen, war es immens schwierig, Anlegern zu erklären, dass Anleihen eigentlich ein gutes Gegengewicht zu Aktien sind und dass man deswegen allein aus dem Gesichtspunkt schon Anleihen kaufen sollte oder müsste. Da ging es dann um die Frage, ja, aber langlaufende, kurzlaufende Anleihen. Aber das ist schon zu weit. Also Anleihen sind interessant für Anleger, die einmal ihr Aktienportfolio diversifizieren wollen und B, sind Anleihen jetzt auch wieder eine Renditequelle. Deswegen, man hat früher gesagt, okay, die werfen zwar nicht viel ab, aber sie gehören dazu. Und es war wirklich schwierig für Leuten zu erklären, warum das denn so sein muss. Und dann kam ja auch das Jahr 2022, du hast es eben erwähnt, als die Notenbanken massiv die Zinsen erhöht haben. Das hatte die unangenehme Folge, dass natürlich die alten Anleihen oder die Anleihen, die zu niedrigen Zinsen begeben wurden, massiv verloren haben, weil nicht attraktiv. Und das heißt, das war. Dieser Moment des Zinsanstiegs war dann leider für Anleger, die in Anleihen investiert waren, erstmal kein schönes Erlebnis, weil die erstmal ordentliche Verluste oder sehr hohe Verluste, Rekordverluste erlitten haben. Aber jeder Verlust oder jeder Schritt weiter im Anleihen-Crash im Jahr 2022 hat die Konditionen für die Anleger, die dann jetzt danach
genau.
einsteigen wollten, attraktiver gemacht.
Das meine ich. Ist ja eigentlich jetzt eine Gelegenheit, da einzusteigen auf einem viel tieferen Kursniveau.
Absolut, absolut. Jetzt sind Anleihen, deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt, wir sind in einer neuen Welt. Der Zins ist da, Anleihen lohnen sich.
Sag mal, so ein klassischer Anleihe-ETF, der für viele passend sein könnte. Also jetzt vom Zielmarkt her.
Ja, das ist dieser eine, also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Anleger, wenn sie diese Urfunktion von Anleihen haben möchten, über die ich eben gesprochen habe, dann sind die mit so einem Total Market Bond ETF sehr gut bedient. Das ist dieser Bloomberg Barclays Euro Aggregate
das heißt, Total Return. Das ist ein
Markt. Sehr, sehr schöner Index, weil der breit diversifiziert ist. Der hat Staatsanleihen drin, der hat Unternehmensanleihen drin, der hat Pfandbriefe drin und der ist in Euro. Das heißt, da gibt es kein Währungsrisiko. Der hat ein Zinsänderungsrisiko. Aber wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass in der Eurozone die Zinsen nicht weiter steigen werden, dann hat man, ich glaube, Renditen total um die 3 etwas Prozent mit, mit so einem ETF.
Okay.
Und das ist ziemlich okay, ne? Das ist ordentlich.
Aber die zweite Frage, die man sich dann stellen sollte, wie ist die Restlaufzeit in dem ETF, ne?
Ja, gut, man arbeitet jetzt in aller Regel nicht mit dieser Kennzahl Restlaufzeit. Es geht da eher um das Thema Duration, also wie viel kann dieser ETF verlieren. Da gibt es ein paar einfache Faustregeln. Je länger die Laufzeit, desto höher ist die Volatilität, also Verlustrisiko. Und in diesem einen besagten Index liegt die Duration ungefähr bei 7 Jahren. Das ist schon eine ordentliche Laufzeit, wenn man das übersetzt in Laufzeiten. Ist aber in Ordnung, wenn man, also jetzt ist es, ja, jetzt fängt es nämlich an, etwas komplizierter zu werden. Man muss ja eine Marktmeinung haben. Ne? Wenn ich in Aktien investiere, habe ich ja auch eine Marktmeinung. Und wenn ich glaube, dass Aktien fallen, dann kaufe ich ja auch keine Aktie oder auch kein Aktien-ETF. Wenn ich jetzt der Meinung bin, dass Anleihen attraktiv sind, dann kann ich so ein ETF kaufen. Wenn ich jetzt aber sage, ich glaube, die Inflation kommt zurück und die EZB muss nochmal auf die Zins an der Zinsschraube drehen, dann, ja genau, dann ist auch so ein ETF, der jetzt ordentlich verzinst ist, also so eine Art Risikopuffer ist das ja nichts anderes, der wird dann noch weiter verlieren. Und bei 7 Jahren Laufzeit, ich habe es eben erwähnt, dann ist auch das Kursverlustrisiko ziemlich hoch. Und dann, aber wie gesagt, der Anleger, wenn er eine Meinung hat, dann muss er überlegen, was für ihn in Frage kommt. Wenn er glaubt, die Zinsen steigen weiter, dann wird er natürlich auf kürzere Laufzeiten gehen und dann Geldmarktfonds oder Geldmarkt-ETF sich ins Depot legen. Weil das ist, da werden 1:1 die Zinskonditionen der EZB weitergegeben und das Zinsänderungsrisiko ist sehr, sehr, sehr niedrig. Also gerade bei Geldmarktfonds. Da ist der maximale Verlust extrem niedrig. Das heißt, man profitiert dann von steigenden Zinsen.
Also sollte man jetzt im Hinblick auf Duration oder auch Restlaufzeit, ich meine, das hängt ja schon irgendwo zusammen, ne? Also längere Restlaufzeit bringt ja auch eine höhere Duration mit sich. Und das ist ja irgendwo ähnlich, als man vielleicht sagen kann, wenn man diesen Anlagehorizont nicht mitbringt, dann sollte man vielleicht nicht in so einen ETF jetzt investieren.
Ja, das ist allerdings tückisch, ne? Weil wir sehen ja, dass die Geldmarktfonds jetzt annualisiert nach vorne blickend beim aktuellen Zinsniveau ungefähr 4% bringen.
Ja.
Dann sagt man, ist ja super, ne? Ist sehr, sehr gut. Jetzt sollte man aber ein bisschen gucken ins Frankfurter Ostend, da wo die EZB sitzt. Die wird im Juni wahrscheinlich anfangen, die Zinsen zu senken. Und so schön die aktuelle Geldmarktrendite ist, die ja real positiv ist, also inflationsbereinigt ist, ist immer noch positiv aktuell. Das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Aber 1:1 mit jeder Zinssenkung der EZB werden dann auch die Konditionen der Geldmarktfonds schlechter.
Klar.
Und deswegen lohnt es sich schon, sich mit den längeren Laufzeiten auseinanderzusetzen. Ich meine, wir haben ja alle gesehen, dass im Jahr 2022 bei Bonds Verluste anfallen können. Das hat man übrigens auch nicht nur 2022 erlebt, aber da war es extrem. Und so extrem ist es nicht, weil wir haben ja jetzt einen ordentlichen Puffer auf der Zinsseite. Deswegen ist das meines Erachtens ein guter Zeitpunkt zu investieren. Dann ist natürlich die Frage, was soll man investieren?
Das ist also kurzfristig die größten Kursgewinn würde man wohl haben bei einer sehr langen Laufzeit und eben fallenden Zinsen. Ne? Wenn das jetzt so kommt, wie aber auch schon viele erwarten, also ist auch vielleicht schon irgendwie eingepreist, kann das sein?
Es ist schon ein bisschen was eingepreist. Ich würde jetzt sagen, wenn man die 100-jährige österreichische Anleihe nimmt und die Zinsen fallen deutlich, dann kann man da noch
da kann man richtig hebeln, ne?
Ja, aber genau. Wenn jetzt, und ich meine, je länger die Laufzeiten sind, also diese 100-jährige ist so extrem, die hängt ja dann in der Entwicklung nicht mehr am EZB-Zins, sondern da, das sind dann Makrofaktoren wie Arbeitsmarkt, Konjunktur, Inflation, Inflationserwartung und so weiter. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil du sagst, das ist da bei einem freundlichen Bond-Szenario, klar, wenn wir es alle wüssten, würden wir in das gehen, was dann am meisten profitiert. Aber das ist ja das generelle Spiel Risiko und Rendite, das gilt natürlich auch bei Anleihen. Da sind halt die Risiken am höchsten und diese Anleihen, die haben 40-50% verloren im Jahr 2022.
So ist es.
Das, also ja, also da, insofern, das ist jetzt eine theoretische Überlegung, würde ich sagen, was du aufstellst. Wenn du jetzt sagst, ich will gut benotete, also gut geratete Unternehmensanleihen, Eurozone, Kern-Eurozone, dann werde ich jetzt nicht spektakuläre Katie Wood ETF-konforme Renditen erzielen, aber ich habe einen Puffer für die Risiken auf der Aktienseite im Depot und ich habe zugleich ordentliche Renditen. Also es ist schon in Ordnung. Also da kann man schon ohne viel Risiko was Gutes für sich machen.
Grundsätzlich halten wir fest, risikolos ist es definitiv nicht. Ja, wir halten aber auch fest, dass die Einstiegskondition, das Umfeld jetzt attraktiver ist als noch vor einiger Zeit, ne, nach dem Zinsanstieg. Kann man so festhalten, ne? Grundsätzlich, ja, das ist irgendwo jetzt besser. Wenn man jetzt langfristig einfach strategisch einen Baustein drin haben will, dann passt dieser ETF ja auf jeden Fall, ne? Ohne Markterwartung, dass es so oder so passiert, keiner weiß es genau. Ein kleiner kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25.02. um 19 Uhr veranstalte ich ein Online-Gratis-Webinar zum Thema Fehler vermeiden oder beziehungsweise die typischsten Fehler, die man so machen kann und wie man die eben auch verhindern kann. Meldet euch gerne an, wenn ihr dabei sein wollt. Ihr findet einen Anmeldelink hier als Podcast-Beschreibung, aber auch noch auf meiner Internetseite www.thomasbeutler.de. Da könnt ihr euch anmelden und dann seid ihr am 25.02. um 19 Uhr dabei in meinem kleinen Online-Gratis-Webinar. Bis dahin, ich würde mich freuen und jetzt zurück in den Podcast.
Aber wäre es denn vielleicht für einen Anleger, der etwas planbarere Renditen haben will, dann doch nicht auch interessant, so ein Laufzeitanleihe-ETF oder Laufzeitanleihefonds zu kaufen, wo schon klar ist, alle Anleihen, die da drin sind, die werden gehalten bis zum Laufzeitende und wir haben, wenn wir drinbleiben, jetzt einsteigen, bis zum Laufzeitende drinbleiben, die und die Rendite. Ne? Es gibt ja bei dem in dem passiven Lager gibt es ja diese I-Bonds seit kurzem, ne? Die haben ja alle irgendeine Restlaufzeit. Ist auch eine Möglichkeit für jemanden, der eine ganz klare Laufzeit hat, die er braucht.
Absolut, absolut. Das ist ein guter Punkt, Thomas, weil man muss sich vergegenwärtigen, dass wenn man als ETF oder auch Anleger in aktive Rentenfonds, da hat man eigentlich so eine Art perpetuierte Duration drin. Weil, was heißt das? Wenn ich jetzt einen Markt-ETF kaufe, der hat 7 Jahre Restlaufzeit. Wenn jetzt das Emissionsverhalten der Staaten oder der Unternehmen sich ändert, dann wird die Restlaufzeit steigen oder fallen. Aber insgesamt hat man doch so ein recht stetiges Bild. Das heißt, das ist dann nicht so, dass man eine Anleihe kauft, hält sie 7 Jahre, kriegt jedes Jahr seinen Coupon und kriegt am Ende die 100 zurück, die man eingezahlt hat. Und das ist, da sind dann solche Laufzeitprodukte, solche Laufzeitfonds eigentlich eine gute Idee. Also ich finde es wirklich eine gute Idee, weil es ist tatsächlich planbar. Ne? Und das Schöne ist ja, ich bin völlig unabhängig von Kursrisiken, weil die Kursrisiken, die minimieren sich ja im Zeitablauf.
Ich muss halt aussetzen, ne? Genau. Es wird sie geben, aber ich muss halt aussetzen.
Genau, es ist so eine Annuität, es ist eine Rente, ne? Renten, man spricht ja auch von Renten. Das heißt also, man kriegt einen planbaren Zahlungsstrom und wenn man seine Hausarbeit gemacht hat und der Emittent nicht pleite geht, und ich denke beim ETF oder bei einem Fonds ist da die Wahrscheinlichkeit, Pleiten in großem Stil zu erleiden, verschwindend gering, dann ist das eine sehr gute Idee, absolut.
Also wäre das auch ein Baustein für einer, ich kenne einige, die jetzt so in der Entnahmephase sind, ne? Also mal im Rentenalter vielleicht will sein Vermögen so sukzessive etwas aufzehren, ist das ja auch ein Baustein, wo man nehmen kann, wo man sagen kann, ich brauche das Geld auf jeden Fall in 2, 3, 4, 5 Jahren, dass man das dementsprechend dann investiert in diese Laufzeitfonds.
Ja, das ist so ein bisschen auch eine Philosophiefrage. Also es hat auch, ich meine, dieses Income, das ist so dieses, also diese stetigen Auszahlungen. Im angelsächsischen Bereich redet man von Income-Investoren. Ja, Mei, ich kann ja auch einen Auszahlplan machen, wenn ich ein Fonddepot habe. Dann kann ich einen Auszahlplan drauflegen und dann kriege ich auch meine
Ja, aber
monatliche
hast du
Rente.
Risiko.
Ne?
Da hast du
Also
Risiko.
insofern, das ist dann nicht immer 100%. Ja, das ist nicht immer die einzige Lösung, um sich einen Zahlungsstrom quasi ans Konto anzudocken. Aber ja, klar, also ich find's in Ordnung. Wenn man planbare Renditen braucht, dann ist das eine gute Lösung. Es gibt nur nicht ganz so viele davon. Also da ist die Auswahl gering. Zum Beispiel bei aktiv verwalteten Fonds ist das oftmals auch so ein Windhundrennen. Man hat nicht so richtig viele. Und ganz, ganz viele werden nach einer Zeichnungsphase geschlossen. Das heißt, die Laufzeitfonds, die dann auch wirklich offen bleiben, kenne ich gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Insofern, da ist dann eher die Frage, ist das Angebot hinreichend attraktiv? Und das ist im Grunde, ja, also es ist einerseits gut, auf der anderen Seite ist im Grunde so ein Anleihefonds, der so läuft, hat man halt jetzt nicht nach 4, 5 Jahren die Frage, ja, und was mache ich jetzt mit meinem Geld? Ne? Dann hat man halt diese Rendite und dann hat man,
ja. Also ist nicht für jeden Anleger geeignet, aber für die, die eben ziemlich planbar dann eben das Geld nochmal zurückbrauchen, ist es eine Option. Jetzt reden wir nochmal noch kurz über die aktive Seite der Anleihewelt. Also es gibt ja auch ganz viele aktive Anleihefonds. Mir ist da jetzt keiner bekannt, der jetzt mich jetzt irgendwie da sehr überzeugt hat in der Vergangenheit. War vielleicht auch jetzt wegen des Umfelds. Aber würdest du sagen, das hat sich jetzt auch nochmal geändert? Gibt es jetzt dann doch nochmal vielleicht für Anleihe oder für aktive Anleihefonds nochmal eine Chance, da jetzt groß auszuperformen im Vergleich zum passiven Produkt?
Also wenn man jetzt den Gesamtmarkt nimmt und den Gesamtmarkt der aktiven Manager nimmt, dann hat man am Ende eine Marktperformance minus Kosten. Also es ist mathematisch, kommt man an dieser Nummer nicht vorbei. Aber ich finde, man hat schon eine sehr, sehr gute Auswahl an Fondsmanagern. Man hat zum Beispiel Pimco, man hat einige österreichische Häuser, machen hervorragende Arbeit, was Anleihen anbelangt. Kepler fällt mir da ein, Raiffeisen. Also die Österreicher haben etliche sehr, sehr gute Manager, die auch auf der Anleihenseite sehr, sehr kostengünstig sind. Es gibt im angelsächsischen Bereich ja PIMCO zum Beispiel. Es gibt dann noch Spezialisten für Emerging Markets. Es gibt Spezialisten für Hochzinsanleihen. Also da ist die Welt schon sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielfältig. Und man muss auch nicht nach Amerika gehen. Also zum Beispiel Flossbach von Storch hat einen hervorragenden globalen Anleihenfonds.
Bond Opportunities.
Bitte?
Ist das der Bond Opportunities?
Das ist der Bond Opportunities. Ne? Der ist gut, der ist auch für Euro-Anleger eine ordentliche Lösung, weil der ja auch währungsgesichert ist. Er ist global investierend, aber hedgt das Risiko. Das ist eine interessante Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass man als Anleger in globalen Fonds bei der Anleihenseite besser hedged, also besser absichert. Es ist natürlich immer die Frage, wie man da vorgeht. Wenn man sagt, ich will langfristig einfach einen Fonds halten, dann sollte man den, denke ich, schon in Euro sichern. Man kann natürlich von gewissen Opportunitäten ausgehend das anders machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die Eurozone schwächelt und der Dollar wird stärker, beziehungsweise die Amis halten sich auf der Konjunkturseite gut, dann hat man eigentlich so eine Art, kann man sich ein Szenario zusammenbasteln, dass man sagt, naja gut, dann wird auch der Dollar stärker bleiben, weil wenn da die Zinsen länger oben bleiben, EZB die Zinsen senkt, dann wird der Dollar vermutlich an Stärke gewinnen. Dann könnten theoretisch auch ungesicherte Anleihen interessant sein. Aber das ist dann wahrscheinlich zu sehr Spezialistenzeugs. Insofern, ich würde für den Durchschnittsanleger immer von der Währungsabsicherung ausgehen oder empfehlen.
Würdest du empfehlen? Okay, alles klar. Gibt es ja auch in allen Währungsräumen meist auch eine gehedgte Variante, ne, wo man dann eben Kursrisiko raus hat.
Ich finde aktive Manager, du hast ja eben gefragt nach aktiven Managern, einige habe ich genannt. Was ich bei aktiven Managern grundsätzlich spannend finde, im Gegensatz zu ETFs, die haben einfach die Möglichkeit, viel stärker unterschiedliche Credit- und Laufzeitbereiche zu spielen. Weil da ist es halt, die Aktivität äußert sich da, dass dann ein Manager sagt, naja, ich mache schon in erster Linie Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen mit hoher Bonität oder von Emittenten hoher Bonität. Ich mische aber High Yields bei, ich kann auch Nachranganleihen beimischen, ich kann ein bisschen Emerging Markets beimischen. Also ETFs haben ja diese Eigenschaft, dass sie immer einen sehr klar zugeschnittenen Markt haben. Und die hängen halt an der Struktur des Marktes. Und wenn ich jetzt einen guten Manager habe, dann kann ich durchaus ausgehen davon, dass er in der Lage ist, verschiedene Rentensegmente so zu mischen, dass das ein interessantes Rendite-Risikoprofil gibt. Also es gibt zum Beispiel High-Yield-Investoren aus den USA, die wirklich einen super Job machen. Und die sagen, ich will den CCC-Bereich haben, weil ich da 900 Basispunkte über Treasuries kriege. Und im CCC kriege ich nur 250 Basispunkte drüber. Und die sagen,
also naja, 9% sind das, ne? 9%.
Das ist eine Ansage, ne? Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das ein Bereich ist, wo kaum jemand hingeht, ne? Da tut es nämlich richtig weh. Weil
hast du da einen Namen für uns?
Polen. Polen Capital.
P-O?
P-O-L, wie Polen, aber.
Okay, habe ich noch nie gehört. Okay, also ist eine Spezialität.
Das sind Spezialisten, das ist das Schöne, dass man, wenn man jetzt die Anleihenwelt sie wieder neu entdeckt, findet man extrem viele wirklich spannende Namen, die sich auch immer auf ganz spezielle Sachen, Bereiche spezialisiert haben. Also Investment Grade plus High-Yield-Beimischung oder hier in dem Fall sehr, sehr hochrisiko, also risikoreiche Anleihen, die aber relativ gut managen. Ich meine, die sagen, ja, wir haben dann 900 oder sogar 1000 Basispunkte über Treasuries. Ja, und dann haben wir 2-3% Ausfälle, das sind immer noch 800 Basispunkte.
Also können wir mitleben dann, ne?
Auch was schief, aber wer sich an diesen Bereich rantraut, ist jetzt nicht unbedingt was für Kinder. Also da muss man ein bisschen wissen, was man tut, weil da kann auch einiges passieren. Aber ich will eigentlich damit nur sagen, aktive Manager managen dann halt auch das Risiko. Aber es ist halt immer so eine Verlockung, wenn man sagt, naja, insgesamt sind aktive Manager halt schlechter als der Markt. Ja, klar, weil sie Kosten haben, aber man muss halt dann auch die Spreu vom Weizen trennen.
Insofern.
Interessant ist jetzt gerade, dass ETFs sehr starke Vorteile in den einzelnen Laufzeitsegmenten haben. Also wenn ich jetzt das Laufzeitsegment 0 bis 1 habe oder 7 bis 10, dann haben die einen sehr, sehr klaren Kostenvorteil in aller Regel. Aber die Anleger haben dann halt wirklich nur ein kleines Segment. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich für Privatanleger so eine gute Lösung ist. Das ist dann eher so ein Tool für
Institutionelle. Ja, das ist vielleicht noch ein spannender Punkt. Also wenn man sich es gibt ja diese ETF, wenn man sich die jetzt zum Beispiel selektiert, kann man auch einen ganz bestimmten Laufzeitbereich die selektieren. Hat man vielleicht dann eben die Laufzeitbereiche, wie du sagtest, 7 bis 10 Jahre zum Beispiel drin. Das bedeutet aber, dass der ETF auch immer wieder diese Anleihen verkaufen muss, ne? Der hält die ja nicht bis zum Laufzeitende. Das heißt, der hat immer wieder eine Transaktion drin, also vielleicht auch höhere Handelskosten. Und jetzt könnte der aktive Manager könnte ja auch vielleicht dann sagen, ja, ich verkaufe die jetzt nicht, sondern ich halte die halt bis zum Laufzeitende, die Anleihen. Absolut. Also es ist eine große Spezialität dann.
Also in aller Regel bewegen sich die ETFs ja im liquiden Bereich, deswegen das darf man sich jetzt auch nicht so als super Horrorszenario vorstellen, was da an Handelskosten passiert. Aber ja, klar, also es sind Nachteile, die dadurch entstehen, dass so ein Laufzeiten-Band-ETF, klar, der steigt dann aus und steigt dann wieder, oder steigt dann ein und dann wieder aus. Und das, mir fallen einige Nachteile an, wenn es um ETFs auf der Anleihenseite geht, aber es ist eine gute Lösung dann, wenn man einfach sagt, ich will jetzt einfach ich habe keine große Marktmeinung, Marktstruktur passt schon, dann kann man auf so ein Euro Aggregate gehen oder so ein Global Aggregate oder ein US Aggregate, diese Bloomberg Aggregates, die decken halt wirklich breite Märkte ab.
Die haben auch verschiedene Laufzeiten drin, ne? Und da läuft das so durch dann.
Ja, genau. Und dann hat man halt auch staatliche Emittenten, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe. Also da kommt dann auch in aller Regel ein Schnaps mehr Rendite raus, als wenn man nur ein Staatsanleihen-ETF oder so.
Also man sieht schon, das ist eine große, bunte Welt der Anleihen. Also gar kein langweiliges Thema. Da ist für jeden was dabei, ne? Für den Zocker, für den, der ganz konkrete Erwartungen hat an den Markt und auch für den passiven Anleger, der einfach nur dabei sein will in jedem Segment, ne, gibt es da im Prinzip alles und man muss halt nur die richtigen Entscheidungen treffen und sich die richtige Auswahl dann eben vornehmen. Ja, also da hast du uns auf jeden Fall schon mal ganz viel Licht in die Sache gebracht und uns dann nochmal schön aufgeklärt, auf was zu achten ist und worauf man schauen sollte als Anleger und deswegen Ja, vielen, vielen Dank, lieber Ali. Und schaut mal gerne bei Investor vorbei. Da kann man sich auf jeden Fall, gerade wenn es darum geht, sich möglichst breit aufzustellen, kann man sich da ja zumindest mal die unnötigen Kosten sparen.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung nochmal.
Gerne. Mach's gut. Bis bald.
Ciao. Bis bald.
Ciao. Das war die Folge mit dem Ali Masawa über die Anleihen und über die Vielfalt von Anleihemöglichkeiten. Wenn euch das Thema interessiert, dann rate ich euch, schaut doch mal in meinen Patreon-Bereich. Dort werde ich in Kürze einen neuen Beitrag einstellen. Dort reden wir dann mal ganz konkret über die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die es gibt. Ich stelle euch ein paar vor, die mir gut gefallen. Und ihr könnt auch dort individuelle Fragen stellen, die wir dann bestmöglich beantworten können. Das ist eine schöne kleine Community und ihr könnt dort 7 Tage mal kostenlos reinschnuppern und könnt dann auch kostenfrei Mitglied bleiben, aber es gibt auch einen kostenpflichtigen Bereich, der kostet dann 10 Euro, rund 10 Euro pro Monat, könnt ihr auch monatlich kündigen. Schaut es euch mal an, wenn es euch interessiert. Ich würde mich freuen, wenn die Community weiter wächst und in diesem Sinne alles Gute und bis demnächst.